kommt der Patient zu einem Schluss, dass er sich wahrscheinlich für die gesunde Seite entscheidet, dann ist das sozusagen eine nachhaltige Bewegungsmotivation, die in ihm selbst steckt. Und Sie wissen ja, alles, was wir aus eigenem Antrieb machen, das hat nachhaltige und langfristige Wirkung.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Bewegung gilt seit Jahrzehnten als eine der wichtigen Therapiesäulen des Typ-2-Diabetes. Und regelmäßige körperliche Bewegung sollte integraler Bestandteil der Therapie des Typ-2-Diabetes sein, so heißt es. Trotzdem schaffen es sehr viele Menschen nicht, ausreichend Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. Weil man es nicht gewohnt ist, weil man nicht motiviert ist, weil man es vielleicht auch gar nicht kann oder auch nicht gelernt hat heutzutage. Welchen neuen Pfade können wir beschreiten? Gibt es Projekte, die zeigen, wie es geht? Gibt es Ärztinnen und Ärzte, die Erfolg dabei haben, ihre Patienten zu motivieren, sogar nachhaltig? Und bewegen sich Ärztinnen und Ärzte überhaupt selbst ausreichend? Sprich, schaffen sie das, was sie ihren Patienten empfehlen, selbst? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Dr. Stefan Kress. Er ist Sektionsleiter Gastroenterologie am Vinzentius Krankenhaus in Landau-Pfalz, ist Diabetologe und Facharzt für Innere Medizin sowie Ernährungsmediziner und er leitet die Arbeitsgemeinschaft Diabetes, Sport und Bewegung der Deutschen Diabetesgesellschaft. Mein Name ist Günther Nuber. Meine Kollegin Nicole Finkenauer und ich arbeiten zusammen in der Medizinredaktion der Metrix Deutschland, konkret an der Diabetes-Zeitung und auch am Diabetes-Anker. Hallo Nicole.
Hallo Günther.
Nicole und ich berichten seit vielen Jahren aus der Diabetologie. Und über die weitreichende Rolle des Lebensstils in der Diabetologie, so ist unser Eindruck, ist man sich seit jeher bewusst, aber nicht sehr erfolgreich in der Hilfestellung für Patientinnen und Patienten. Heute wollen wir die Gelegenheit nutzen, mit jemandem, der sich auskennt, ausführlich über die Chancen der Alltagsbewegung zu reden. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Kress. Wie geht es Ihnen und wie viele Schritte konnten Sie denn heute über den Tag schon machen?
Ich bin mit meinem Hund kurzen Spaziergang unterwegs gewesen. Und wenn das hier vorbei ist, dann werde ich nochmal mit ihm gehen müssen, weil er lässt nicht locker, ist der beste Bewegungsmotivator, weil er vergisst nicht, dass er nochmal vor die Tür muss.
Ja, Herr Dr. Kress, auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen. Ich habe nicht den Vorteil, wie Sie, einen Hund zu haben mit einer Katze, die sagt nicht, ich will nochmal raus, sondern die ist eher selbst sehr bequem. Aber das führt mich auch zur ersten Frage, und zwar zur täglichen Schrittzahl. Also da ist ja immer so eine magische Zahl von 10.000 Schritten, wo man auch mittlerweile weiß, so genau muss man es gar nicht nehmen. Aber trotzdem die Frage, spielt es denn für Menschen mit Diabetes eine Rolle, wie viele Schritte sie täglich sammeln? Oder ist es irgendwie dann auch egal, solange man auch ein bisschen nur in Bewegung kommt?
Generell ist jeder Schritt zählt. Also die Aktivierung des Körpers findet mit dem ersten Schritt statt. Und es gibt natürlich eine Dosis-Wirkungskurve. Aber das Tolle ist, dass am Anfang der größte Erfolg ist. Das heißt, wenn Menschen plötzlich von nichts auf 2500 Schritte kommen, dann haben sie einen riesen Nutzen. Und dieser Nutzen betrifft nicht nur den Diabetes, sondern mindestens 26 internistische Erkrankungen parallel und gleichzeitig. Und deswegen ist Bewegung im Vergleich zur Ernährung viel, viel mehr weitgreifend, weil wir letztendlich nicht nur in einer Welt von Diabetes leben, sondern wir haben dann nebenher vielleicht den Hochdruck, wir haben die Dyslipoproteinämie, wir haben die Depression, wir haben vielleicht das Rheuma parallel zu unserer Erkrankung. Und deswegen ist es ein Ansatz, den man unbedingt nehmen sollte. Und leider ist er in der letzten Zeit sehr in den Hintergrund getreten. Also wir haben in Zeiten von Corona eigentlich gedacht, die Leute haben Zeit und könnten dann bei Homeoffice mehr sich bewegen. Das ist aber nicht der Fall. Also wir haben einen Bewegungsmangel, der durch die Bevölkerung durchgeht. Und das hat auch dazu geführt, dass die Politik das verstanden hat. Sie hat bewegungsrunde Tische gemacht, um Bewegungsförderung in verschiedenen Altersgruppen dann zu besprechen. Aber das ist alles auf der Ebene des Konzepts. Und wenn wir in Deutschland schauen, was da so organisiert wird, dann gibt es flächenhaft gute Projekte, die aber meistens nicht komplett bekannt sind und die nach einer gewissen Förderphase, wenn die zu Ende ist, auch wieder einschlafen. Und das ist die große Krux, die wir haben in Deutschland im Vergleich zu Kanada oder vielleicht Finnland, dass die Koordinierung von Bewegungsförderung in Deutschland noch nicht zentral organisiert ist und wir zwar gute Ansätze haben, aber keine Koordination. Und bei Kanada ist es so, die haben von vornherein von der Regierung aus eine Organisation aufgebaut, um alle Aspekte, die dazu gehören, von der Begeisterung des Einzelnen über die Ausbildung des Allgemeinmediziners oder des Physiotherapeuten oder der Laieninformation, alles zu koordinieren. Und damit haben die natürlich einen viel besseren Hebel, Bewegungsförderung in Kanada durchzusetzen.
Sie sprachen es jetzt ja schon an mit der Koordination, die bei uns offensichtlich fehlt, genau wie meine Kollegin Nicole. Wir gehen natürlich seit Jahren und auch teils seit Jahrzehnten auf Kongresse, Symposien, Talkrunden und immer wieder heißt es ganz am Anfang der Diabetestherapie, natürlich ist der Typ-2-Diabetes vor allem gemeint, stehen natürlich mehr Bewegung und gesunde Ernährung als Therapiesäulen. Und wenn dies nicht hilft, dann kommen Medikamente hinzu und so weiter und so fort. Wieso ist das denn so, Herr Dr. Kress, dass Ihre Kolleginnen und Ihre Kollegen und auch das ganze Team, die Diabetesberaterinnen, dass wir längst alle wissen, was eigentlich zu tun ist, aber dass es an der Umsetzung scheitert? Ist es nur die Koordination, die fehlt?
Nein, es ist natürlich viel mehr. Fangen wir mal mit dem Gesundheitspass für Diabetes an. Der Gesundheitspass für Diabetes ist ein Instrument für den Betroffenen, zu erkennen, wo er steht, das heißt seine Schwierigkeiten in den Laborwerten, aber auch im HbA1c zu erkennen und einen Bauchumfang. Und wenn Sie da nach der Bewegung suchen, dann suchen Sie vergeblich. Wir haben 2017 den Antrag gestellt, dass die Bewegung in den Gesundheitspass kommt, weil dort für den Patienten alle wichtigen Informationen für seine Organisation eines gesunden Lebens drin sein sollten. Wir sind noch nicht erfolgreich, aber wir haben Signale, dass das vielleicht bei der nächsten Auflage berücksichtigt wird. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Bewegung in der Beratung auch eine gewisse Zeit kostet. Und die ist nicht abgebildet im Abrechnungswesen der Allgemeinärzte und Diabetologen. Also wenn Sie sich Zeit nehmen, für Bewegung aufzuklären und zu fördern und zu motivieren, dann bekommen Sie dafür nichts. Wir haben im Rahmen der AG Diabetes Sport und Bewegung ein Modul entwickelt, das man während einer Schulung anwenden kann. Das heißt Disco Projekt oder Disco Plus. Da wird für Bewegung durch eine Erfahrungspädagogik geworben. Das ist eine einzelne Stunde und ein Spaziergang. Und das ist auch erfolgreich und es wird als Zusatzmodul auch vergütet in manchen Bundesländern. Das ist der erste Ansatz, dass Bewegungsförderung einen Stellenwert auch in der Beachtung der Krankenkassen hat. Dann haben wir das Problem, dass unsere Ausbildung für Diabetesberater und Assistentinnen und Assistenten oder Berater bisher die Fachkompetenz einer Sportwissenschaft oder eines Bewegungsmotivators nicht selbstverständlich integriert hatte. Deswegen haben wir von unserer AG Diabetes Sport und Bewegung initiiert, dass es eine Zusatzzulassung gibt für Menschen, die aus der Ausbildung einer Sportwissenschaft kommen, vom Bachelor mit einem Schwerpunkt Innere Medizin und Prävention oder von einer Reha-Sport-Ausbildung. Das ist so ein Trainingsleiter Reha-Sport für Innere Medizin B. Die dürfen per Antrag und Hinweis auf ihr Curriculum der Ausbildung dürfen die Ausbildung zum Diabetesberater und Assistenten machen. Das ist dann sozusagen der erste Weg, Fachkompetenz in die Praxis zu bekommen, die wir tatsächlich brauchen. Denn derjenige, der sich bewegt und sich heftiger bewegen will, der braucht natürlich auch eine vielleicht Untersuchung, sportmedizinische Untersuchung oder auch ein Check seiner Fitness und seiner Beweglichkeit. Und das alles könnte jemand machen, der etwas mehr im Fach steckt als die bisherigen Beraterinnen, die zugegebenermaßen unheimlich engagiert sind und letztendlich die Säule der Qualität in der Diabetesbetreuung auch innehaben.
Also die AG versucht schon wirklich viel zu bewegen. Wissen Sie denn auch, inwieweit das schon angewendet wird? Also Sie haben ja gesagt, DISCO ist in manchen Bundesländern, wird das vergütet, in anderen nicht. Und was Sie eben angesprochen haben, diese Integration in die Ausbildung, machen das schon viele oder auf welchem Weg ist das?
Wir prüfen immer die Zulassungskriterien derjenigen, die sich dafür interessieren. Das ist jetzt im Augenblick eine Zahl von vielleicht 20, die sich diesen Weg jetzt ausgesucht haben. Es muss natürlich nochmal bekannter werden. Aber es ist ein Weg, sozusagen diese Probleme, die eine Praxis hat, Bewegungsförderung professioneller anzubieten, zu lösen. Und dieser Weg lohnt sich wahrscheinlich auch noch viel mehr, wenn es ein DMP Adipositas geben wird, wo man ohne diese Säule Bewegung sowieso nicht punktet. Also ist auch vorausschauend schon die Entwicklung, dass wir wahrscheinlich in den Diabetes-Schwerpunktpraxen neben der Diabetesbetreuung auch die Adipositas-Betreuung wahrscheinlich leisten. Und wir haben dann auch schon, um diesen Bewegungstherapeuten die Möglichkeit zu geben, Bewegung individuell für den Patienten auf ein Blatt Papier zu bringen, haben wir den Therapieplan Bewegung entwickelt. Dieser Therapieplan Bewegung holt den Patienten dort ab, wo er gerade ist, mit seiner Fitness, mit seinen Möglichkeiten und seinen Neigungen, sich bewegen zu wollen. Das ist eine Idee, die letztendlich aus Neuseeland kam. Das grüne Rezept Bewegung, das wurde seinerzeit erfolgreich eingeführt. Auch ein Land, das sehr stark von der Regierung letztendlich solche Sachen koordiniert. Und das hat dann Allgemeinmediziner veranlasst, dieses Rezept einzusetzen. Und die Menschen haben sich dann bei einer gewissen Empfehlung über dieses Rezept mehr bewegt. Und es wurde auch wissenschaftlich untersucht, konnte nachgewiesen werden. Wir haben das etwas intensiver gemacht. Wir haben diesen Therapieplan Bewegung auf den Weg gebracht und haben uns die Frage gestellt, wie würden wir jetzt in der Praxis zum Beispiel Insulintherapie empfehlen? Und das machen wir ja auch bei den Medikamentenplänen durchaus sehr differenziert auf den Menschen zugeschnitten. Und so gibt's bei diesem Therapieplan Bewegung als ersten Schritt erstmal die Festlegung der Intensität, bei der er sich bewegen soll. Und das zweite ist dann, mit welchen Bewegungsintensitäten fängt er denn an? Und der erste Schritt ist die Alltagsbewegung. Der zweite Schritt ist das Fragen nach individuellen Neigungen bestimmter Bewegungsarten, die er gerne macht. Weil alles, was er kennt und was er gerne macht, hat Erfolg langfristig auch zu greifen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, in professionelle Einrichtungen zu schicken, wie Fitnessstudios, Sportvereine, Wandervereine und so weiter. Und da gibt es vom Olympischen Sportbund das Rezept Bewegung, das eigentlich als Transferrezept gedacht ist, um dem Übungsleiter zu sagen, ich hätte gern bei diesem Patienten diese oder jene Bewegung. Und was auch noch gut ist in der Kommunikation, ist das Formblatt 56, das für den Reha-Sport eingesetzt werden kann und wo man mit Diabetes auch Menschen Bewegung gönnen kann in einer professionellen Einrichtung für eine gewisse Zeit. Und das ist auch ein ganz tolles Instrument, um Bewegungsförderung zu haben, damit wir nicht Einrichtungen schicken, die für Diabetes nicht gerüstet sind oder sich nicht richtig eingelassen haben, haben wir zurzeit die Zertifizierung von Fitnessstudios für Diabetes vor, das wir mit der Expertenallianz und mit der IST-Hochschule auf den Weg bringen. Und das dauert nicht mehr lange. Also bei der nächsten Tagung der Fitnesstrainer wird das gelauncht und dann wird das sozusagen bekannt werden. Aber schon jetzt sei gesagt, wir wollen, dass Menschen, die in einem Fitnessstudio trainieren, auch die Beachtung ihrer Besonderheiten haben. Das heißt, die Hypoglykämie ist wichtig, die Ketoazidose ist wichtig. Und sonst haben wir in den Fitnessstudios zwar engagierte Trainer, aber wir hatten nie den Eindruck, dass sie wissen, dass da jetzt jemand da ist, der tatsächlich Diabetes hat und gewisse Gefahren auch mit sich bringt beim Training. Und so ist dieser Ansatz auch geeignet, mehr Sicherheit für den Menschen mit Diabetes zu geben.
Ja, das ist ja auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz und wir sind gespannt, wann das dann auch umgesetzt wird. Vielleicht nochmal eine andere Frage und zwar, welche Rolle spielen denn dabei vielleicht auch solche Dinge wie DIGA oder vielleicht auch so Smartwatches, wo man seine Schritte zählen kann und so weiter, können die da unterstützen? Was erwarten Sie sich davon? Gutes oder vielleicht auch weniger Gutes?
Ja, wir haben sehr engagierte Mitglieder in unserer AG und die haben uns die Augen geöffnet, was die GIGAs machen. Also im Augenblick ist es so, die Rückmeldung war die von einem Kollegen, etwa von 100% der Leuten, die sich dafür interessieren, laden vielleicht runter oder lösen das Rezept ein, etwa die Hälfte. Und von der Hälfte nutzen diejenigen das auch nicht, sondern nur vielleicht ein Viertel der Teilnehmer ist langfristig dabei. Der Einsatz der GIGAs ist im Augenblick so, dass man als Arzt gar nicht eingreift und auch keine Rückmeldung gestaltet. Und das ist, glaube ich, eine Fehlgeburt, weil letztendlich die persönliche Unterstützung und das Lob für das Erreichte über die GIGAs nicht ausreichend an den Menschen kommt. Es gibt Modelle, also gerade die Health Economy in Japan, die mit Schrittzählern, mit Psychologen, mit begleitenden Interviews auf Zoom oder sonst was solche Dinge unterstützen. Deutlich erfolgreicher als das, was jetzt in Deutschland läuft. Aber das System ist relativ teuer. Und also es erreicht wahrscheinlich nur nicht den analogen Typ. Und im Augenblick gibt es unter den älteren Typ-2-Patienten vielleicht weniger, die das nutzen. Aber ich will nicht ausschließen, dass das ein Weg ist, einen Teil der Menschen zu mobilisieren. Und dann sollte man das auch nutzen. Aber ich glaube, die Feedbackschleife über den Arzt oder über eine Diabetesberaterin, die wäre schon noch sehr, sehr gut.
Für alle unsere Zuhörenden, wir nehmen natürlich in die Shownotes viele dieser Hinweise, die Sie uns vorher gegeben haben, Therapiepläne zum Beispiel oder auch der Link zu Ihrer Arbeitsgemeinschaft, wo man dann verschiedene Dinge sich als Experte, Expertin herunterladen kann. Herr Dr. Kress, von Ihnen und Ihrer AG hört man immer wieder auch die Botschaft, Bewegung ist ein Medikament. Diese einfache Botschaft gilt es zu verbreiten. Das sagen Sie und Ihre Arbeitsgemeinschaft auch auf der Website. Was fordern Sie, also vielleicht können Sie uns das kurz erläutern, konkret von unserer Politik? Gibt es in Ihren Augen ganz einfache Unterstützung oder Maßnahmen für Bewegungsförderung? Und wenn Menschen schon den Typ-2-Diabetes haben, was fordern Sie von der Gesundheitspolitik oder von den Krankenkassen ein?
Also wir müssen eine Gruppe, die letztendlich eine Bewegungsförderung schon zu Beginn des Lebens macht. Diese Gruppe ist zurzeit noch überhaupt nicht betreut. Ich habe an diesen runden Tischen, an einem runden Tisch teilgenommen und ich habe dann das Protokoll gelesen und ich stelle mit Entsetzen fest, dass die Bewegungsförderung in der Schwangerschaft eben nicht besprochen ist, obwohl Familie und Kinder ein Thema waren. Und Bewegungsförderung in der Schwangerschaft bedeutet, dass die nächste Generation auf Bewegung programmiert ist, epigenetisch. Das ist also schon im Mutterleib eine Bahnung von Bewegungsaffinität durch genetische Veränderung. Und wenn das nicht stattfindet, haben wir träge Kinder, die zu Diabetes neigen und zu Adipositas. Und das ist ein ganz kleiner Zeitraum des Lebens, wo die Menschen aber, also die Frauen vor allen Dingen, sehr motiviert sind, vielleicht etwas zu verändern. Und es gibt andere Länder, die da professionelle Programme auflegen und diese auch gut bezahlen. Bei uns gibt es hier in der Südpfalz ein Projekt, das heißt Zweisam aktiv. Da dürfen Schwangere ab der 10. Woche teilnehmen und die Kassen zahlen einen Großteil davon, von diesem Geld. Aber die Einheiten, die da angeboten sind, ist einmal pro Woche und eigentlich braucht man mindestens dreimal pro Woche, um einen großen Effekt zu zeigen. Der Effekt ist aber da und das wäre schon der erste Schritt, den ich von der Politik erwarte, dass wir diese Gruppe viel, viel mehr in Bewegung bringen, weil es sich hinten raus unheimlich lohnt. Denn wenn ein Mensch dann in seiner jungen Kindheit und in seinem jungen Erwachsenenalter nicht in Bewegung gekommen ist, haben wir es als Diabetologen mit 50 vielleicht oder mit 40 deutlich schwerer, so jemanden in Bewegung zu bringen, weil er dieses bisher vielleicht als positives Moment seines Lebens noch nicht kennengelernt hat. Alles, was er nicht kennt, ist schwieriger zu vermitteln. Also würden wir Bewegungsförderung in der Schwangerschaft, in der Kindheit, beim jungen Erwachsenenalter, wenn er Diabetes bekommen haben, gerne machen. Und wir würden uns wünschen, dass wir für diese Arbeit, die wir dann mit dem Menschen leisten, ihn auf Bewegung zu bringen. Das ist eine Arbeit, die psychologische Momente berücksichtigt. Also ein Thema ist da Motivational Interviewing, wo wir den Menschen abholen mit seinen Barrieren und auch mit seinen Unterstützerargumenten. Und wenn der Patient in die Abwägung von drei Gründen dafür und drei Gründen dagegen für Bewegung kommt, kommt er zu einem Schluss, dass er sich wahrscheinlich für die gesunde Seite entscheidet, und das ist die Bewegung. Und wenn er das dann gemacht hat, dann müssen wir ihn weiter begleiten und müssen ihm sozusagen auch die Rückfallprophylaxe bieten und müssen ihn loben und müssen ihn fördern, mit seinen Projekten auch weiter sich zu intensivieren. Und dann ist das sozusagen eine nachhaltige Bewegungsmotivation, die in ihm selbst steckt. Und Sie wissen ja, alles, was wir aus eigenem Antrieb machen, das hat nachhaltige und langfristige Wirkung. Und alles, was wir ihm empfehlen, prallt vielleicht ab und erreicht nicht das Ziel. Und deswegen müssen wir, wenn wir jemanden wirklich auf den Weg bringen wollen, müssen wir uns Zeit nehmen dafür, und diese Zeit muss irgendwo abgebildet sein. Und das haben wir zurzeit in der Praxis nicht. Und wenn ich solche Tools entwickle, dann kriege ich die Rückmeldung von meinen Kollegen, ja, was sollen wir denn noch ausfüllen und können wir denn noch alles tun? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir bei einem gewissen Engagement das hinbekommen. Wir müssen natürlich unsere Leute dafür ausbilden. Wir müssen die Experten in der Praxis haben, und dann funktioniert das.
Gerade in der Schwangerschaft, wo Sie ja eben lang drüber gesprochen haben, steht ja schon auch noch eher die Ernährung im Vordergrund, wenn man so beraten wird. Ist es dann Ihrer Meinung nach, wenn man jetzt sich mal die Therapiesäulen Ernährung und Bewegung so gegeneinander stellt, ist dann die Ernährung wichtiger, auch dann für Menschen mit Diabetes, oder ist es doch eher sogar die Bewegung, die wichtiger ist, auf die man eben dann noch mehr achten sollte?
Also ich glaube, dass, ich will jetzt die Ernährungswissenschaftler nicht schlechter reden, die haben einen wichtigen Punkt, aber sie haben richtig beachtet, dass die Broschüren für Ernährung auf dem Markt viel häufiger zu finden sind als die Broschüren für Bewegungsförderung. Und das hat einen Grund. Für Ernährung interessiert sich das Landwirtschaftsministerium und das Bundesgesundheitsministerium, während für die Bewegung allein das Bundesgesundheitsministerium zuständig ist. Somit können Sie auch sehen, dass die zu investierenden Gelder bei der Ernährung etwas häufiger ausgegeben werden als für Bewegungsförderung und Projekte, die wir machen. Aber wir haben ein Institut, was uns Broschüren zur Verfügung stellt. Das ist die BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die haben sehr schöne Sachen für verschiedene Altersgruppen, und das kann man sehr schön nutzen. Da gibt es übrigens auch so eine kleine Packung, das nennt sich Medikament Bewegung, und da sind dann Übungen drin, kann die Praxis kostenlos bestellen, und das ist ein sehr, sehr schönes Instrument, um das auch in der Praxis einzusetzen. Solche Sachen gibt es, aber die Umsetzung in der Breite, sozusagen beim Hausarzt, das Gelernte dann auch umzusetzen, das findet noch nicht statt. Und wir haben im Rahmen unserer AG haben wir ein Coaching-Projekt im Angebot, das nennt sich Praxis in Bewegung. Und Praxis in Bewegung soll die ganze Praxis auf Bewegungsempfehlungen ausrichten, dass es sozusagen in einem Guss ist, diese Empfehlung. Und da wird man dann auch jemanden finden, der sich für dieses Thema besonders engagiert und die umliegenden Angebote dann bündelt, so dass man an der Theke, wenn jemand kommt und sagt, ich weiß jetzt, der Doktor sagt, ich muss mich mehr bewegen, dass man dann auch ganz konkret werden kann und kann sagen, was haben Sie denn gerne gemacht bisher? Ja, ich war ein guter Tänzer in meiner Jugendzeit und dann haben wir vorher getestet, dass es in einem Tanzkurs für Senioren eine gute Möglichkeit gibt, wieder in Bewegung zu kommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für andere Einrichtungen, ob das nun Tai Chi ist oder Nordic Walking. Es gibt viele Sachen. Auch der Wanderclub vor Ort wäre eine gute Idee.
Also nehmen wir natürlich auch in die Shownotes diese Ideen, Praxis in Bewegung und sowas. Hört sich wirklich klasse an. Sie haben auch einige unserer Ideen schon vorweggenommen. Sagen Sie mal, welche Rolle spielen eigentlich Diabetesberaterinnen? Können Sie erfolgreich und mehr Bewegung und Sportmotivation bei den Patienten in der Praxis erreichen? Und wenn ja, wie?
Also da gibt es sehr unterschiedliche Ausrichtungen der Diabetesberaterinnen. Es gibt Beraterinnen, die sich sehr stark für technische Entwicklungen interessieren, Pumpen etc. und sind da auch sehr interessiert, bei den Kongressen das zu hören. Dann gibt es welche, die kommen aus der Ernährungsecke und können sehr, sehr gut Ernährung vermitteln. Allen gemeinsam ist ja, dass sie letztendlich Schulung und die Therapieeinstellung mit unterstützen. Bei der Bewegung ist es halt auch manchmal so, dass es Menschen gibt, die in der Beraterfunktion sind und die sich sehr gerne selbst bewegen und dann auch das Interesse dafür haben. Aber es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass es dort auch Personen gibt, die sich weniger gerne selbst bewegen und deswegen auch diese Bewegungsförderung auch nicht so wichtig erachten. Also das ist sehr unterschiedlich. Und natürlich ist auch der Praxisinhaber wichtig. Wenn der für Bewegung brennt, hat er natürlich einen anderen Hebel in der Praxis, das umzusetzen, als wenn er sagt, oh, Sport ist Mord, ja. Und Sie haben vorhin ja auch gesagt, wie sieht's denn bei den Ärzten aus oder so, da muss man sagen, grausam. Wir haben einen Job, der viel mit Sitzen zu tun hat und Bewegung für den Arzt findet auch seltener statt. Deswegen ist es auch eine gute Idee, mal mit dem Fahrrad die Hausbesuche zu machen oder auch von seinem Schreibtisch an die Theke zu gehen und das Rezept dort zu unterschreiben, statt sich bedienen zu lassen. Also jeder Schritt ist einfach gut auch für den Arzt.
Wenn das mal keine praktischen Tipps sind für die Praxis, ja. Sie haben es auch schon vorher durchklingen lassen. Eines Ihrer Themen ist ja auch Wandern. Also kann man sich eigentlich gesund wandern? Und ist das denn tatsächlich denkbar als zentrale Botschaft für viele Menschen, die Typ-2-Diabetes haben? Also auch für Diabetes-Teams damit, das den Patienten nahezubringen? Und wie könnte das gehen, gesund wandern?
Also wir machen einmal im Jahr machen wir so eine Aktion für Typ-2-Diabetes. Das haben wir im letzten Jahr begonnen. Das war erfolgreich. Und ich glaube, im Gegensatz zu einem Wanderverein oder einem professionellen Wanderclub ist es nochmal wichtig, die Reaktion des Zuckers beim Wandern zu erkennen und darauf nochmal einen gewissen Schulungsaspekt zu legen. Deswegen war es uns wichtig, einen Termin sozusagen mit den Menschen mit Diabetes Typ 2 zu machen, wo sie die Erfahrung haben, wie toll das ist, aber auch gleichzeitig die Erfahrung kriegen, dass sie nicht gleich in Unterzuckung laufen und wenn sie da reinlaufen, dass man mit einfachen Mitteln sich gut helfen kann. Also diese Sicherheit einfach nochmal spüren und die Abwehrstrategien auch zu beherrschen, um beim Wandern jetzt nicht Schaden zu nehmen, gesundheitlicher Art. Wandern ist an sich ein sehr, sehr guter Punkt, um vieles zu haben. Also das Laufen ohne Schnaufen kann man beim Wandern sehr gut machen. Man hat dann die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Und eines der wichtigen Regeln ist ja, um nicht zu überziehen, dass man das Gespräch noch haben kann während des Gehens. Also das ist so eine Intensität, die günstig ist, auch wenn man Krankheiten in sich trägt, dass man nicht zu doll an die Grenzen geht, ist dieser Talk-Test oder dieses Gespräch während des Gehens ein ganz wichtiger Aspekt, um nicht zu überziehen. Das trifft für alle möglichen internistischen Erkrankungen auch zu. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Herzschwäche hätte und ich käme beim Gehen außer Atem und könnte nicht mehr reden, dann habe ich sicherlich, bin ich an meiner Grenze und muss zurückstehen und muss vielleicht auch eine Pause machen. Also wenn man darauf achtet, dann ist es eine sehr gute Sache. Außerdem hat man den Kontakt zur Natur und das erdet uns ja auch in seelischer Hinsicht. Wir haben den Kontakt in sozialer Hinsicht auch mit Gleichgesinnten, was ja häufig auch zu kurz kommt. In einer sehr stark vernetzten Welt ist ja die Einsamkeit doch auch etwas, was wir immer mehr feststellen. Und somit ist das eine sehr, sehr gute Idee, wandern zu gehen. Und die Rückmeldung, die wir gekriegt haben, ist, dass wir das wird nachgefordert. Also wir haben jetzt schon Kollegen, die mussten Anfang des Jahres schon die ersten Wandertouren nach letztem Jahr machen, weil es so viel Nachfragen in der Praxis gab. Aber wir planen den Termin jetzt im September. Das ist ja ein typischer Wandermonat. Werden wir wieder bundesweit in einer Woche diesmal oder sogar in 2 Wochen dann anbieten, dass die Praxen bundesweit mit ihren Menschen mit Diabetes auf Wanderschaft gehen, um ihnen beizubringen, wie sie reagieren auf den Zuckerverlauf und auch, wie sie sich vielleicht verhalten, wenn der Zucker erstaunlicherweise dann heruntergeht und sie die Unterzuckerung beherrschen sollen.
Ja, das hatten wir ja auch sehr schön in der Diabetes-Zeitung, ne, eine ganze Seite über das gesunde Wandern bei Diabetes. Und dann auch in Landau war ja dann auch die Wanderung da in der kleinen Kalmit in dem Naturschutzgebiet. Aber da kommen ja jetzt auch Leute hin, die schon motiviert sind und die sich das auch schon auch zutrauen und so. Was machen Sie denn, wenn Sie jemand gegenüber sitzen, der Ihnen sagt, ja, ich will mich überhaupt nicht bewegen. Ich bin sehr zufrieden damit, den Tag sitzend zu verbringen oder auf dem Sofa oder so.
Also da braucht man tatsächlich diese Tools. Fast jeder hat vielleicht schon gelernt, dass Bewegung ihm etwas bringt. In mancher Hinsicht. Aber er hat auch viele, viele Gründe, warum er das nicht kann. Man muss vielleicht auf die Enkelkinder aufpassen, wobei die ihn meistens in Bewegung schicken. Aber wenn er das nicht hat, dann hat er vielleicht ein Hobby oder hat Krankheiten, die ihn von Bewegung abhalten oder beruflich irgendwelche Zeitprobleme. Also es gibt sehr viele Gründe, warum man sich nicht bewegt. Aber es gibt auch sehr viele Gründe, die einsichtig von diesen Menschen auch gesehen werden, dass Bewegung ihnen was bringt. Und in dieser Abwägung werden sie jemanden auch motivieren können, intrinsisch das zu tun. Natürlich ist manchmal der Zeitpunkt der falsche. Also wenn jemand keine Aufmerksamkeit dieser Beratung entgegenbringt, dann haben sie es schwer. Also es gibt für die Motivation gibt es 2 große Hindernisse. Das eine ist, keine Bedeutung dieser Geschichte schenken. Und das zweite ist, dass man sich das nicht zutraut. Gut, bei dem Nicht-Zutrauen, da kann man helfen, indem man begleitend sich bewegt, so wie beim Disco-Projekt oder beim Wandern. Aber wenn jemand sagt, das ist jetzt überhaupt nicht in meinem Feld oder so, dann braucht es vielleicht den richtigen Zeitpunkt, wenn diese Menschen auf dem Weg sind. Und auch eine große Barriere stellen Menschen dar, die gerade in einer tiefen Depression sind. Die können sie kaum auf diesen Weg bringen, obwohl gerade in dieser Situation Bewegung sehr, sehr gut helfen könnte. Sobald eine erste Erfahrung stattfindet und man ein Wohlbefinden dann generiert hat nach der Bewegung, ist das ein Verstärker. Also ist das absolut so, dass jemand sagt, okay. Und natürlich muss man ihnen auch sagen, du musst nicht jetzt Leistungssportler werden, sondern du musst vielleicht nur einen ganz kleinen Schritt machen in die richtige Richtung. Vielleicht an einer Bushaltestelle früher aussteigen auf dem Weg zur Arbeit oder dein Auto weiter wegparken, wenn du zur Arbeit gehst. Oder auch mal die Bild-Zeitung am Sonntag vielleicht zu Fuß holen und nicht mit dem Auto. Solche Dinge halt, ne?
Können Sie vielleicht nochmal 2 Beispiele nennen, für welche Menschen mit Typ-2-Diabetes in meiner Praxis der Sport vielleicht sogar gefährlich sein kann? Also wo muss ich besonders genau hingucken, ob das jetzt die gute Idee ist tatsächlich?
auch für dieses Thema diejenigen rauszufischen, die in einer gewissen Gefahr sind bei der Bewegung, wäre natürlich so ein Bewegungsexperte in der Praxis wichtig. Es gibt einen Fragebogen, der ein paar wenige Fragen für den Patienten bereithält. Eine der wesentlichen Fragen ist, ob er in der letzten Zeit Brustschmerzen hatte, und das zielt eben auf die Koronardurchblutung hin. Es gibt aber auch Untersuchungen, dass man in Abhängigkeit der Intensität die Gefahren sieht und dementsprechend auch die sportwissenschaftliche Untersuchung einfordert. Je mehr Krankheiten sie mitbringen an Folgeerkrankungen und je mehr sie sozusagen die Intensität erhöhen wollen, desto mehr brauchen sie eine sportwissenschaftliche oder eine sportmedizinische Untersuchung. Das kann natürlich schon im ersten Gang beim Hausarzt stattfinden, wenn er ein Belastungs-EKG macht und dort schon mal checkt, ob die geringe Belastungsstufe schon zu Problemen führt, sei es nun zur Hypertonieentgleisung oder zu Brustschmerzen oder Luftnot. Das kann man in der Praxis schon checken. Aber um jemanden in Bewegung zu bringen von 0 auf 100, das heißt mit dem ersten kleinen Schritten, da braucht es am Anfang bei einer Intensität Laufen ohne Schnaufen keine Untersuchung. Auch wenn der Mensch, sagen wir mal, Krankheiten mit sich bringt, ist das immer machbar. Sobald Sie die Intensität erhöhen, sagen wir mal, Sie wollen jetzt plötzlich in einem Fitnessstudio so ein HIIT-Training oder ein Intervalltraining mitmachen und die gehen da etwas stärker ran, dann lohnt sich genauer hinzuschauen. Und wenn wir feststellen, dass eben in der Praxis schon mehrere Erkrankungen vorhanden sind, dann umso mehr. Also sei es das diabetische Fußsyndrom oder die PAVK oder irgendetwas, dann wissen wir schon, das ist ein gefährdeter Patient. Der sollte dann wirklich nochmal ärztlich untersucht werden, bevor er sich in eine intensivere Bewegung hinein bewegt. Aber der Spaziergang, diese niedrigschwellige Bewegung, und wir empfehlen da auch von Bank zu Bank zu gehen, das kann jeder beginnen. Also das ist keine Gefahr, geht davon aus, wenn die Intensität ganz, ganz niedrig ist. Und das würden wir am Anfang eben allen empfehlen und dann eben differenziert nach dem Risikoprofil die Untersuchung.
Kommen wir zum Schluss nochmal so an den Anfang zurück. Wir wissen ja jetzt, Sie sind fein raus, weil Sie einen Hund haben, der Sie in Bewegung bringt. Gibt es aber trotzdem nochmal einen anderen Tipp, wie Sie sich selbst auch motivieren, sich zu bewegen im Alltag oder vielleicht auch am Wochenende nochmal ein bisschen mehr?
Ja, also das Günstige ist immer, den Weg zur Arbeit in irgendeiner Weise bewegt zurückzulegen. Ich habe jetzt zugegebenermaßen, die Wintermonate für mich waren auch hart. Da hat es viel Regen gegeben und dann war ich auch schwach genug, nicht das Fahrrad zu nehmen. Jetzt ist es besser, jetzt fahre ich wieder Fahrrad und es tut mir auch gut. Man nimmt dann auch gerne Gewicht zu und dann sagt man sich, na, das muss jetzt auch nicht sein. Auch wenn man sowas wahrnimmt, kann es einen Motivationsschub geben. Aber was wir immer feststellen ist, dass der Mensch den anderen Menschen für Bewegung auch motivieren kann, so wie der Hund eben auch. Wenn wir uns gemeinsam verabreden für einen Spaziergang oder für eine sportliche Aktivität, dann kneifen wir meistens nicht, auch wenn es regnet. Und das ist auch wissenschaftlich so untersucht. Wenn man alleine kämpft, in Bewegung zu bleiben, ist es härter, als wenn man das gemeinsam mit einem Freund, mit einem Partner macht, dann schafft man das leichter. Und deswegen sind auch so Gruppensportarten ganz günstig. Also wenn man Kegeln geht zusammen und sich da trifft und das Gesellige auch eine Rolle spielt, dann hat das etwas, was man ritualisiert wahrscheinlich häufiger macht. Aber ein Grundrezept für jeden, das gleich ist, das gibt es halt nicht. Man muss genau schauen, an welchem Punkt derjenige bewegbar ist. Und das ist auch die Kunst dann, herauszufinden, wo kriege ich ihn. Der eine geht gerne Fußball spielen und der andere will vielleicht Tai Chi machen. Und Tai Chi und Qigong und auch Yoga, das sind Bewegungsarten, die tun nicht weh, aber die haben einen unheimlich aktivierenden Aspekt für den Körper. Und wir denken immer, wir müssen Leistung bringen, um unseren Körper zu aktivieren. Das ist bei Weitem nicht der Fall. Durch Tai Chi bewegen sich ganz langsam durch. Und ich habe das neulich mal mit einer Gruppe gemacht, die Typ 3C Diabetes hatte und Pankreaserkrankungen. Und die waren nicht gesund. Also wir waren zum Teil unter Chemotherapie, aber wir haben das Tai Chi in der Gruppe gemacht. Und am Ende haben sie alle gesagt, ich habe mich wohlgefühlt. Es hat mir gut getan. Und die nächsten Tage waren für mich einfach viel, viel schöner. Also das ist der Aspekt, der dann auch trägt. Und wenn das so positiv war, dann bleiben die Menschen bei der Sache.
Also das mit Yoga kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass das so ist aus eigener Erfahrung. Jetzt habe ich aber auch noch ein Stichwort gehört, nämlich Fußball, wo wahrscheinlich der Günther nochmal hellhörig geworden ist.
Naja, wir begegnen uns sehr oft, Dr. Kress, mehrfach im Jahr auf Kongressen und so weiter. Und ich kenne so ein bisschen Ihre Vorlieben. Also da ist die Frage vielleicht angemessen, wer wird eigentlich deutscher Fußballmeister 2024?
Ja, ich denke Leverkusen und ich gönne es den Leverkusener auch, weil sie die Leistung gebracht haben. Aber was den Fußball und Diabetes betrifft, ist der Verein Leverkusen auch, der hat sich in einem europäischen Modell mit vielen internationalen Clubs zusammengetan und hat ein Kids Camp für Fußball und Typ 1 organisiert und möchte so auch junge Kinder wieder an Bewegung ranbringen. Und das ist auch eine gute Idee. Also der Fußball, wenn man den Kindern frühzeitig machen lässt, der kann schon auch sehr, sehr froh machen.
Nehmen wir natürlich auch in die Shownotes rein, diese Fußballfabrik, die dort um Ingo Anderbrügge etc., glaube ich, entstanden ist. Jetzt kommt aber die Fangfrage. Wer gewinnt die deutsche Fußballmeisterschaft bei den Frauen? Sind Sie da auch fit?
Also Bayern München ist auch bei den Top-Vereinen und Wolfsburg. Ich weiß, dass die Sandra Starke, die spielt für Wolfsburg, glaube ich, und die hat Typ 1 und die wird von Frau Turm und Herrn Moser gecoacht. Und insofern gönne ich ihnen den Erfolg. Aber ich glaube, Bayern München war ja jetzt gerade, hat verloren, die Champions League, glaube ich, verloren. Gegen Paris Saint-Germain, glaube ich, war das, oder?
Sie haben völlig recht natürlich mit dem ersten Platz Bayern bei den Frauen und zweiter Platz ist Wolfsburg. Sandra Starke hat die letzten Jahre immer mal wieder gewechselt und ist aktuell, wenn ich richtig informiert bin, bei RB Leipzig. Wir haben sie im Podcast gehabt mal letztes Jahr und wir nehmen auch das in die Shownotes, damit die interessierte Hörerin sich das anhören kann.
Letzte Frage, die mich auch sehr interessiert, weil ich gar nicht so weit von Ihnen entfernt wohne, nämlich wenn man nach Landau kommt, was sollte man dann da besonders besuchen? Was ist da besonders empfehlenswert als Ausflugsziel oder einfach auch als Geheimtipp vielleicht, den Sie uns geben können?
Also wenn Sie nächstes Wochenende zu uns kommen, unser Symposium, das von Freitag bis Samstag stattfindet, wo wir nochmal diese Themen Diabetes und Bewegung und Sport nochmal vertiefen. Generell ist ja die Region unheimlich schön. Es gibt gute Lokale, die man besuchen kann und auch gute Winzer. Und Landau selbst in der Innenstadt bin ich jetzt nicht so häufig, weil die Parkplatzsituation sehr schwierig ist. Aber so in der Umgebung, wenn man da Fahrrad fährt, so kleine Kalmit, Ilbisheim, Leinsweiler und auch die Madenburg besucht und dann einen Blick auf die Ebene hat, dann hat man schon einen guten Eindruck von dieser schönen Region. Und jetzt kommt demnächst der Frühling. Da wird es umso schöner sein, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Und Sie kriegen eigentlich fast in jedem Ort einen guten Winzer und auch eine gute Möglichkeit zu essen.
Und wenn man dann am Ortsschild parkt, weil es keine Parkplätze gibt, hat man sogar noch ein paar Schritte mehr.
Absolut, absolut.
Herr Dr. Kress, herzlichen Dank für das freundliche und launige Gespräch mit Ihnen und für die aktuellen und interessanten Informationen.
Gerne.
Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren bei O-Ton Diabetologie.
Ja, habe mich sehr gefreut, dabei zu sein.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis und Christian Duda aus dem Digitalteam sowie Jochen Schlabing und Gregor Hess aus der Redaktion. Bis bald, sagen Günther Nuber und
Nicole Finkenauer.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.